Guten Morgen zusammen. Ja, interessant, was so passiert. Was ist in so einem Fall vernünftig zu tun? Habe ich mich gefragt gerade, was ist vernünftig? Weil ich möchte heute über Vernunft und Glaube sprechen. Ich weiß, dass Menschen in Gottesdiensten auch umfallen, wenn die überhaupt gar keine körperlichen Probleme haben. Habe das selber schon mal erlebt und war da erstmal von ausgegangen, dass das sowas ist. Dass einer durch den Heiligen Geist so berührt ist, dass er einfach so sich hinlegen muss und geschwächt wird. Weil Gott tief innen drin bewegen kann, im Herzen, in solchen Situationen. Und in die Richtung hat die Anne ja auch gebetet. Aber es kann natürlich auch was Körperliches sein. Was ist vernünftig? Man hat beides im Kopf. Beides ist möglich. Das eine nimmt einem die Sorgen. Das andere, da zeigt man Verantwortung. Und ich finde das genau richtig, wie wir damit umgehen. Aber es darf durchaus sein, dass Leute ja auch mal umfallen und die haben gar nichts. Das ist einfach Gottes Gegenwart stark da beim Menschen. So, nur mal so. Ne? Wir sind vielleicht jetzt ein bisschen überrascht. Vielleicht ist es aber auch überhaupt gar nichts Schlimmes gewesen, sondern Gott tut irgendwas. Vernunft oder Glauben, das ist mein Thema. Und zwar bin ich da drauf gekommen, inspiriert durch einen Film, den ich geguckt habe mit einigen Jugendlichen, und zwar Die Hütte. Also vor der Schwedenfreizeit war ich mit einigen Jugendlichen da im Kino und wir haben uns Die Hütte angesehen. Und zwar handelt es sich da um eine Geschichte von einer Familie, in der die Frau echt gläubig ist so und Gott gut kennt und ihn Papa nennt. Und der Mann ist mehr so ein Mitläufer namens Chris, geht mit zum Gottesdienst und so weiter. Und dieser Mann, Mac ist sein Name, der ist mit seiner Familie an einem Wochenende auf dem Campingplatz an einem See und zwei seiner Kinder sind da auf dem Boot zugange und eins fällt rein und da ist viel Tohuwabohu. Und in dem Zusammenhang verschwindet das kleinste, ein kleines Mädchen, also nicht 7, 8 Jahre alt, sowas in dem Dreh. Und dann geht eine große Suchaktion los und so weiter. Ich will nicht den ganzen Film erzählen. Fakt ist, man findet in einer Hütte ein blutverschmiertes Kleid von dem Kind und man geht also davon aus, dass es umgebracht worden ist. Und es taucht auch nie wieder auf. So, und der Schmerz und der Verlust dieses Kindes beeindruckt, liegt sich wie so ein dunkler Schleier auf diese Familie und beeinflusst die Familienbeziehungen zwischen den Eheleuten und von den Eltern zu den Kindern. Und der Schmerz und die Trauer führt zu immer größerer und auch Selbstanklage. Ich bin schuld daran, ich habe nicht aufgepasst und so weiter. Führt immer mehr dazu, dass sich jeder so isoliert. 4 Jahre später, mitten in seiner tiefsten Trauer, erhält der Mac eine rätselhafte Einladung in diese Hütte. Und zwar liegt in seinem Briefkasten ein Zettel, wo drauf steht: Ich wollte dich schon lange mal wieder sehen, komm doch mal am Wochenende in die Hütte, Papa. Und er dachte, er wusste erstmal nicht, wie der Einladung da reingekommen ist. Und letztendlich, mit viel Zweifel und so weiter, folgt er dieser Einladung und erlebt dort ein Wochenende einer sehr starken Begegnung mit Gott, wo er alle seine ganzen Vorwürfe und seine ganzen Anklagepunkte sagen darf und wo er nicht plattgebügelt wird, sondern wo sehr auf ihn eingegangen wird. Und dieser Film, der hat mir wieder gezeigt, und ich bin auch selber solch ein Mensch, wie wichtig Erklärungen für uns sind. Was soll das? Wir brauchen irgendwie eine Erklärung. Wir suchen nach Erklärungen. Und ich habe euch versucht, so ein paar Alternativen anzubieten. Aber wisst ihr, wir sind als Menschen ganz automatisch so, dass wir gerne wissen möchten, warum ist das so, was so ist, wie es ist. Und wir in unserer Welt, in unserer westlichen Welt, sind ja auch so erzogen, dass wir die Zusammenhänge verstehen sollen, wollen. Ja? So, also ich glaube, es ist zutiefst menschlich, dass man seine Vernunft irgendwie gebraucht. Jetzt ist es ja manchmal so, dass wir alle irgendwie kennen, wir lesen in der Bibel und wir verstehen was nicht. Wir erleben irgendwelche Entwicklungen, wie zum Beispiel dieser Mac, und wir verstehen sie nicht. Und wir sehen auch gar nicht Gott da drin. Wir verstehen es einfach nicht. Und man sucht nach Erklärungen und manchmal helfen einem Menschen, manchmal bastelt man sich selber irgendeine Erklärung zusammen. Einfach nur, ja, werde ich gleich mal demonstrieren, warum man das tut. Und manchmal belügt man sich sogar selbst. Auch das werde ich gleich mal zeigen. Und das ist alles zutiefst menschlich. Wir wollen verstehen, warum die Dinge sind, wie sie sind. Ich weiß, dass der Titel provokant ist, Vernunft oder Glauben, Fragezeichen. Vielleicht geht ja beides zusammen und ich denke, da kommen wir auf der Ziellinie auch darauf hin, dass Vernunft und Glaube möglich ist. Diese Vernunft, unsere Vernunft hat aber eine ganz große Macht. Und meine Frage ist erstmal, ob da ein Widerspruch besteht, wie man als Gläubiger damit umgeht, wenn man Dinge nicht versteht und welchen Stellenwert unser Wissen hat, unser Verstand, unser Vermögen, Schlussfolgerungen zu ziehen und ob letztendlich unsere Vernunft das Ausschlaggebende unserer Lebensrichtung ist oder nicht. Und dann sagt die Bibel noch so Sachen wie, erneuert euer Denken. Was ist denn mit sowas gemeint? Wieso soll unser Denken neu werden? Wieso muss unser Denken neu werden? Ich wollte dazu in die Bibel gucken und habe da auch Menschen gefunden, die nach einer langen Zeit des Nichtverstehens verstanden haben, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als man das so meint. Und da will ich euch ein bisschen mit reinnehmen. Zuerst brauche ich aber mal drei Freiwillige. Um was zu demonstrieren. Es tut nicht weh, es ist nicht peinlich, es ist einfach super, Johannes, ja. Nur noch zwei Freiwillige. Ich habe das schon mal gemacht hier, aber ich werde das gerne nochmal machen. Guck mal her. Mal hier fest. Und der Ralf hält mal dafür. Ich brauche noch einen Freiwilligen. Für Michael. Setz dich erstmal dahin. So. Der Johannes ist die Wahrheit und der Ralf ist die Wirklichkeit. Was ist der Unterschied zwischen Wahrheit und Wirklichkeit? Also der Unterschied ist erstmal, dass die Wahrheit, wie wir sie verstehen, von der Bibel her etwas Festes ist, etwas Unumstößliches ist. Es ist eine Person. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Also es ist etwas, was sich mit Jesus verbindet. So die Wahrheit. Und auf der anderen Seite gibt es unsere persönliche Wirklichkeit. Und manchmal, geht mal auseinander, entsteht eine große Spannung zwischen der Wahrheit und der Wirklichkeit. Ja? Und je mehr sich das, was wir in der Bibel lesen, von dem unterscheidet, was wir erleben, umso größer ist die Spannung. Okay? So, ja, es ist okay. Denn wenn mal was reißt, wenn es zerreißt, dann geht innerlich was kaputt. Und das ist nämlich auch ein Phänomen, was passieren kann, dass man zwischen dieser Spannung einfach zerrissen wird. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir damit umgehen. Und der menschliche Verstand will jetzt irgendwie diese Spannung entspannen. Wir wollen nicht in dieser Spannung liegen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, du bleibst da schön stehen. Die Wahrheit steht. Die steht. Komm mal hin. Dass man sich so seine Wahrheit, so, lass mal los. Dass man sich so seine Wahrheit selber macht und seine Wahrheit so seiner Wirklichkeit ein bisschen anpasst. Ne, dann lässt die Spannung nach. Das ist dann aber nicht mehr die Wahrheit. Das ist dann die eigene Wahrheit. Ja? So, aber es bringt einen zur Ruhe, es entspannt einen. Ja, man ist nicht mehr da, wo es eigentlich drum geht, aber es ist nicht mehr so anstrengend. So, jetzt gibt man der Wahrheit wieder, der richtigen Wahrheit mal wieder das Ding zurück. Die zweite Möglichkeit ist ja die, dass man mit seiner Wirklichkeit versucht, sich dieser Wahrheit anzunähern. Und das ist das, was wir eigentlich immer versuchen. Wir versuchen eigentlich immer mit der Wirklichkeit, naja, das ist schon die eigene Wirklichkeit. Du solltest nur die Ersatzwahrheit spielen. Okay. Hast aber super gemacht. So, aber dass man die Spannung deswegen entspannt, indem man mit der Wirklichkeit auf die Wahrheit zugeht. Auch dann entsteht eine Entspannung. Aber oft im Leben geht weder das eine noch das andere. Und wir müssen mit dieser Spannung leben. Und da stellt sich die Frage, was macht dann unser Verstand damit? Wie geht unsere Vernunft damit um? Können wir das ertragen, ohne Erklärungen zu leben? Ohne Argumentation zu leben, ohne Begründung zu leben. Können wir das ertragen, wenn es solche Situationen gibt? Das ist die Frage. Und danke für euer Mitwirken. Ich denke, es ist rübergekommen, worum es geht. Ja? Es ist ziemlich einfach, vermeintlich logische Widersprüche in der Bibel zu finden. Das ist überhaupt nicht schwer. Und es wird auch immer wieder dazu benutzt, um kritische Argumentationen in Gang zu setzen. Nur ob es letztendlich hilft, der Wahrheit näher zu kommen, steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Also, ich vermute, der Grund, wieso wir unseren Verstand so stark und wichtig nehmen und die Vernunft so wichtig ist, ist nicht nur unsere Prägung in unserer westlichen Welt durch die Aufklärung und durch die Wissenschaft und so weiter, dass wir versuchen, da irgendwie das immer alles erklären zu wollen, sondern es hat auch was mit unserem Menschsein zu tun. Es ist in der Bibel schon beschrieben, dass der Mensch versucht zu verstehen, warum die Dinge sind, wie sie sind. So, jetzt haben wir auf der einen Seite die Wahrheit und auf der anderen Seite haben wir unsere Wirklichkeit. Und wenn das nicht übereinander passt, haben wir ein Problem. Diese Wahrheit beschreibt Jesus mal mit einem Saatkorn, was ausgesät wird von einem Sämann. Und dieser Sämann sät das aus. Das könnt ihr nachlesen in Markus 4, glaube ich. Können wir da gucken. In Markus 4, von Vers 1 bis 20, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Irgendwie ab Vers 12 fängt die Erklärung dieses Gleichnisses an. Da erklärt Jesus das Gleichnis den Jüngern. Ich habe das einfach mal hier so zusammengefasst, dass der Sämann diese Wahrheit, das Wort der Wahrheit ausstreut. Das heißt, wir hören das Wort, wir sind in unserer Wirklichkeit, wir hören die Wahrheit. Und dann hat diese Wahrheit irgendeine Art von Wirkung auf uns. Und es gibt unterschiedliche Art und Weise, wie dieses Wort, diese Wahrheit auf uns wirkt. Die eine Wirkung ist die, dass wir ein Wort hören und es sofort ablehnen. Da gibt es durchaus Leute, die sagen, dass heute noch Kranke geheilt werden, wenn man für sie betet, schließe ich aus. Weg, Wahrheit weg. Diese Wahrheit kann in der Wirklichkeit des Menschen keine Wirkung entfalten. Diese Wirklichkeit wird so bleiben, wie sie ist. Sie wird durch die Wahrheit nicht beeinflusst, weil sofort die Vögel kommen und es aufpicken. Dieses Saatkorn der Wahrheit wird sofort beseitigt, es ist sofort weg. Es kann sich gar nicht entfalten. Es kann auch nicht mal Wurzeln treiben. Es kann gar nichts machen. Das sind die Vögel. Das zweite ist das Beispiel mit den Steinen. Da gibt es was Steiniges, da ist so ein bisschen Erde drum. Und da kann so ein bisschen die Wahrheit greifen. Und derjenige nimmt die Wahrheit erstmal an, stellt aber relativ schnell fest, diesen Anspruch zwischen Wahrheit und Wirklichkeit, der ist so stark, den ertrage ich nicht und er verwirft diese Wahrheit. Ja, es ist eine anfängliche Begeisterung da, aber letztendlich kann diese Wahrheit nicht wurzeln in dem Menschen. Und wenn er irgendwelche Nachteile erfährt, verwirft er diese Wahrheit. Und als drittes gibt es dann die Dornen. Und da heißt es, dass das, was unter die Dornen fällt, erstickt wird. Also es wurzelt, es wächst auch so ein bisschen. Aber so richtig das, wozu es gesät ist, wird es nicht. Weil die Dornen das Wachstum verhindern. Und Jesus legt es so aus, dass er sagt, diese Dornenbüsche sind ein Bild für Sorgen, für den Betrug des Lebens, für ja, unsere menschlichen Begierden, die wir so haben. So, und dann ist da so ein bisschen Wahrheit auf diesen Grund gefallen und er wächst auch so ein bisschen. Aber das Fruchtbare, was Gott will, entsteht nicht. Und ich glaube, wir Christen sind oft in diesem Bereich, das Wort in unser Herz fällt, aber dass es tatsächlich unsere Wirklichkeit so stark beeinflusst, dass wir durchdrungen werden von der Wahrheit, die uns gesagt worden ist, das ist nicht unbedingt so der Fall. Und deswegen bleibt es auch bei dieser Spannung. Ja? Je mehr von dieser Wahrheit in unsere Wirklichkeit sich realisiert, umso mehr würde es ja auch spannungsfreier werden. Aber es ist nicht so, dass die Wahrheit sich ändert. Die Wahrheit ist konstant. Aber wir mit unserer Wirklichkeit, mit unserer Wahrnehmung, mit unserem Denken, mit unserem Reflektieren, wir sind eigentlich gefordert. So, und zu guter Letzt natürlich der vierte Boden, das ist der Acker, der hervorragende Voraussetzungen bietet, damit Frucht entsteht. Und das ist Sinn und Zweck, wieso Gott Wahrheit in unser Herz fallen lässt, damit Frucht dabei herauskommt. Und Frucht bedeutet, dass wir in unserer eigenen Persönlichkeit erleben, wie der Heilige Geist seine Dinge wie Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Liebe etc., diese Dinge, die im Galater beschrieben sind, wie die in uns wachsen. Und wir dürfen das erleben, dass diese Frucht des Heiligen Geistes in uns wächst. Wir dürfen aber auch erleben, dass wir selber mit unserem Gesegnetsein andere befruchten, indem wir sie auch segnen. Auch das ist eine Frucht unseres Lebens. Gott will durch uns hindurch wirken und andere sollen auch ihren Vorteil davon haben. Okay, also Jesus sagt eindeutig, die Wahrheit hat eine bestimmte Aufgabenstellung. Sie soll nämlich unsere Wirklichkeit beeinflussen. Nun ist die Wahrheit ja immer eine Sache, die muss man glauben oder die muss man nicht glauben. Das heißt, da geht es nicht um logische Argumentation in erster Linie, sondern es geht um Vertrauen. Ich muss der Wahrheit mein Vertrauen schenken, sonst wird sie nicht ihre Wirkung entfalten. Ich muss vertrauen, ich muss glauben. Und das ist ja unser Widerspruch. Ist es jetzt Verstand, Vernunft oder ist es jetzt Glaube? Was ist jetzt richtig, was ist jetzt wichtig? Man könnte ja jetzt auch zu dem Schluss kommen und sagen, wenn unsere Gedanken so anfällig sind und unser Menschsein so stark geprägt ist von unserer Vernunft, lass uns aufhören zu denken. Komm, lass einfach aufhören, aus dem Bauch raus handeln, alles wird gut. Vernunft ist gefährlich, Verstand ist gegen den Glauben. Zu der Schlussfolgerung könnte man ja kommen. Aber dann würde ich sagen, wäre gut, wenn die Predigt jetzt hier zu Ende wäre, weil ich werde jetzt verstandesmäßig vorgehen. Ich werde vernünftig vorgehen. Ich werde versuchen, es logisch zu sagen. Ich fordere euch heraus, nachzudenken. So, also wer lieber dann aus dem Bauch heraus handelt, der kann schon mal Kaffee trinken gehen. Also jetzt geht es ums Nachdenken. Und ich möchte euch ein paar Bibelstellen mitgeben, die deutlich machen, wie Gott den Verstand sieht. Gott sagt in seinem Wort, du sollst den Herrn, Gott, lieben mit all deinem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Gott zu lieben mit dem Verstand. Ja, wie geht das denn? Wir haben bis jetzt immer gedacht, lieben ist so eine Sache von Gefühl, von Zuneigung. Und leider übertragen wir das auch sehr stark auf Gott. Wenn wir ihn nicht fühlen, wenn dieses Gefühl nicht da ist, dann können wir ihn nicht lieben. Aber Gott fordert uns heraus, dass wir ihn mit unserem, unter anderem, mit unserem Verstand lieben sollen. Und ich habe gedacht, was könnte das sein? Wie kann man Gott mit dem Verstand lieben? Und ich habe so mir ist so eine Szene in den Kopf gekommen, wo ich gedacht habe, ja, Eheseelsorge. So, das sind zwei Ehepaare, die sagen, sie lieben sich nicht mehr. So, sie lieben sich nicht mehr. Und dann versucht man rauszufinden, ja, was versteht ihr denn überhaupt unter Liebe? Und dann fangt mal an, euren Gehirnskasten einzuschalten und denkt mal darüber nach, warum ihr euch damals verliebt habt. Lasst uns mal zurückgehen in der Zeit und überlegen, Verstand verwenden, denken, was war der Grund damals, dass man sich verliebt hat? Und was sind die Aspekte an dem anderen gewesen, die ihn haben attraktiv werden lassen für einen? Ja, okay, und dann fängt man an nachzudenken. Und interessant ist, dass wenn man anfängt, gedanklich sich auf diese Schiene zu begeben, da passiert was. Ich gehe mal davon aus, dass Gott sowieso da drin ist, weil er die Ehe gerne segnet und bewahren möchte. Aber zudem ist das auch psychologisch so, dass die Gefühle zumeist den Gedanken folgen. Sag ich da was Falsches? Nee, ne? So. Das heißt, wenn ich mein Denken, und das heißt, glaube ich, kognitive Seelsorge, wenn ich mein Denken auf die Wahrheit ausrichte und mich erinnere und mein Gehirn aktiviere und meinen Verstand nutze, dann kann ich damit mein Leben lenken. Ja? Trotzdem sagt Gott, also insofern kann man schon seinen Verstand mit dem Verstand lieben. Das heißt, ich sage mir auch, ich erinnere mich an das Versprechen, was ich gegeben habe. In einer Zeit, wo es nicht gut ist, erinnere ich mich an das Versprechen, was ich gegeben habe. In guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet. Ist jetzt nur ein Beispiel, ihr könnt auch ein anderes Beispiel nehmen. So, ich benutze meinen Verstand, um zu lieben. Klingt vielleicht ein bisschen krass für den einen oder den anderen, aber dann können die Gefühle wieder folgen. Aber wenn man das Ding umdreht, dann werden die Gedanken, wenn die Gedanken den Gefühlen folgen, dann werden die freien Lauf haben sozusagen. Da weiß man nie, was dabei rauskommt. Aber ich kann durch mein Denken tatsächlich auch mein Leben lenken. Also wenn Gott uns herausfordert, ihn von ganzem Herzen und mit unserer ganzen Seele und mit dem ganzen Verstand zu lieben, dann ist das ist ein Gebot, das ist eine Ansage. Wir können uns nicht aussuchen, Gott mit dem Verstand zu lieben. Er hat uns gesagt, wir sollen das machen. Vielleicht habt ihr noch nie darüber nachgedacht, was es heißen könnte, aber dann fangt mal damit an. Es ist gut, wenn man das auch kann. Aber es ist eben nicht das Einzige. Gott mit dem Verstand zu lieben ist eben nicht das Einzige, sondern wir sollen ihn auch mit unserem Herzen lieben und wir sollen ihn auch mit unserer Seele lieben. Das heißt, da geht es um einen Entschluss, da geht es auch um Gefühle. Ja, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Aber wir sollen ihn eben auch mit unserem Verstand lieben. Der Verstand muss diesem Zweck dienen. Der Verstand ist uns gegeben, um diesem Zweck zu dienen, Gott mit dem Verstand zu lieben. Er wird nicht zum zwangsläufigen Entscheider. Und das ist der große Unterschied. Wenn der Verstand den ersten Platz hat, dann wird er zum Entscheider. Dann sage ich, nur das, was vernünftig ist, ist richtig. Nur das, was ich argumentativ vertreten kann, ist richtig. Alles, was ich nicht begründen kann, ist schon mal erstmal grundsätzlich schlecht. Und es wird uns auch suggeriert. Seid ihr mal in eine Diskussion geraten, wo ihr keine Argumente mehr hattet? Ihr wart sofort diejenigen, die nicht im Recht waren. Recht hat immer der, der Argumente hat. Darf man mal hinterfragen, ob das immer so ist? Ich glaube, es stimmt nicht immer. Ich glaube einfach, manchmal ist der nichts mehr sagt und auch nicht weiter weiß, trotzdem im Recht. Weil er es nur nicht begründen kann. So, ja, aber deswegen ist es nicht falsch, was er denkt oder fühlt oder wie er die Situation betrachtet. Also wenn der Verstand unser letztendlicher Entscheider wird, dann werden wir ein Problem bekommen. Ich möchte nochmal jetzt darauf hingehen, in welchem Zusammenhang Verstand oder Vernunft in der Bibel begrifflich benutzt wird. Und wenn man mal so ein bisschen durchguckt, dann stellt man immer fest, dass es nie alleine steht, sondern immer in irgendwelchen Kombinationen mit anderen Worten steht. Und zumeist sind das diese Worte. Ich habe euch ein Beispiel aus Sprüche 24, 3 und 4 mal mitgebracht. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Durch Verstand wird es befestigt. Und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbaren und angenehmen Gütern. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Und das ist wirklich so eine Bibelstelle, wo man lange, lange drüber meditieren kann. Und ich habe alles Mögliche mir da angefangen zu vorzustellen. Die Weisheit baut das Haus. Der Verstand befestigt es. Das heißt, nicht der Verstand baut das Haus, sondern die Weisheit. Der Verstand macht auch nicht die Kammern voll, sondern die Erkenntnis. Der Verstand ist wichtig, weil er befestigt das Haus. Aber er hat nicht die Funktion der Weisheit, er hat nicht die Funktion der Erkenntnis. Vielleicht könnte man auch sagen, Weisheit ist sowas wie, da gibt es die Vision von Gott, mit der ein Haus gebaut wird. Und Verstand ist vielleicht sowas wie Kompetenz. Das Vermögen, etwas zu ordnen, das Vermögen, etwas zu strukturieren, etwas aufzubauen, vielleicht sogar zu managen. Verstand. Und Erkenntnis füllt dieses Haus. Und zwar die Erkenntnis Gottes. Ja, und ich habe so gedacht, das ist irgendwie wie bei der Gemeinde. Die Weisheit baut das Haus. Durch den Verstand, und ich hoffe, unsere Leiterschaft hat ein bisschen davon, wird das Haus befestigt. Aber es wird nicht gebaut durch den Verstand. Der Herr baut das Haus. Und wenn die Arbeiter ohne den Herrn bauen, dann bauen sie vergebens. Wir wissen das. Und letztendlich, die Kammern werden gefüllt mit guten Dingen, mit Menschen, die Gott in nahe kommen, durch Erkenntnis Gottes. Dadurch, dass er Offenbarung von sich selber gibt. Und nicht der Verstand schafft das. Nicht unsere Vernunft schafft das. Das macht Gott. Und so steht der Begriff Verstand, Vernunft, er steht immer in einem Zusammenhang mit anderen Dingen. Und nicht in Konkurrenz, sondern in Ergänzung. Das heißt, Gott ordnet den Verstand ein. Und jetzt möchte ich mal darauf gucken, wohin Gott denn den Verstand ordnet. Und ich glaube, er hat den Verstand unter sich geordnet. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Jetzt sind wir bei der Frage des Glaubens, in der Tat. Vertrauen im Sinne von Gottes Wort ernst nehmen, liegt da meine Sache drauf oder liegt meine Sache darauf, dass ich eher meinen Argumenten, meiner Meinung, meinem Gedanklichen folge und damit auch diese Spannung nicht ertragen kann zwischen Wirklichkeit und Wahrheit. Und Gott sagt sehr eindeutig, der Verstand ist nicht das, worauf man sich letztendlich verlassen sollte, im Sinne nicht, dass man sich nicht selbst zutraut oder meint immer, man ist irgendwie immer dumm unterwegs oder so. So ist das nicht gemeint, sondern es ist so gemeint, dass man letztendlich nicht den Verstand erhebt in eine Position, in die er nicht gehört. Die Vernunft ist nicht unser Gott. Gott ist unser Gott. Und auf ihn sollen wir mehr vertrauen als auf unseren Verstand. Das hat auch gute Gründe übrigens, weil wir begrenzt sind. Wir sind begrenzt in unserer Wahrnehmung, wir sind begrenzt in unserem Denken, wir sind gefährdet, Lügen zu glauben, wir sind einfach als Menschen nicht Gott. Und deswegen sollen wir nicht uns selbst in erster Linie vertrauen, sondern Gott vertrauen. So, wenn ich jetzt den Verstand an die Stelle Gottes setze, ist das eigentlich so etwas wie Götzendienst, muss man eigentlich sagen. Das ist eigentlich Götzendienst. Ich halte mich für richtig genug oder gut genug meine Ansichten, dass ich bewerten kann, wie die Wahrheit ist. Nicht wirklich demütig genug zu sagen, nein, ich kann nur meine Wirklichkeit vielleicht beschreiben, aber Wahrheit ist noch ganz was anderes. Und nicht die gesamte Wahrheit hat meine Wirklichkeit durchdrungen, überhaupt nicht. Da ist noch so viel Lüge, da ist noch so viel an Selbstbetrug drin, da muss noch ein erneuertes Denken rein. Also Gott ordnet die Vernunft ein. Er sagt, die Vernunft ist gut, die Vernunft ist ein Teil einer Kombination von Weisheit und Erkenntnis, aber sie hat ihren Platz. Und wenn sie ihren Platz hat, dann hat sie auch ihren richtigen Platz hat, dann hat sie auch ihre richtige Funktion. Dieses Gebäude, mein Gerd und Helmer sind da, die können das aus erster Hand erzählen. Dieses Gebäude ist ein Zeugnis von Unvernunft sondergleichen. Dass wir dieses Gebäude als Gemeinde gekauft haben, war total unvernünftig. Da haben so viele Leute sich an den Kopf gepackt und haben gesagt, jetzt drehen die völlig durch. Es war eine Glaubensfrage. Es war überhaupt nicht vernünftig. Die haben sich verschuldet bis dort hinaus. Die haben gebürgt mit ihrem vollen persönlichen Besitz, um dieses Gebäude zu erwerben. Das war total dumm. Das macht man nicht. Wer nachdenkt, kommt nicht zu so einem Ergebnis. Und seht ihr, das ist die Begrenzung unseres Verstandes. Wir trauen uns auch nicht in einen Raum des Unvernünftigen hinein. Aber Glaube, der schafft solche Räume. Wie schwachsinnig ist das denn, aus einem Boot zu steigen? Auf Wasser gehen zu wollen? Hallo? Der Petrus hatte sie doch nicht alle. Wie dumm ist das denn? Außerdem braucht man das doch gar nicht. Es ist doch nicht nötig. Aber glaub mir, Glaubenserfahrungen haben immer diese Barriere des Verstehenwollens, der Vernunft, des Verstandes, der Wirklichkeit, in der wir leben. Und es ist immer ein Wagnis. Und wenn man einen Schritt im Glauben geht, dann geht man ganz oft einen Schritt gegen den Verstand. Die Bibel spricht zum Beispiel davon, dass wenn wir in neuen Zungen reden, unser Verstand ohne irgendwelche Beteiligung bleibt. Wir quatschen irgendwas, was wir nicht verstehen. Der normale Mensch sagt, das ist dumm. Der den Heiligen Geist erlebt hat, sagt, kann ich auch nicht erklären, aber für dumm halte ich das jetzt nicht. Steht in der Bibel, ist Teil der Wahrheit. Ja? Und so gibt es allerlei Beispiele dafür, dass der Verstand nicht das Maß der Dinge ist für unser Leben. Gott sagt, er möchte uns einen Frieden geben, der unseren Verstand übersteigt. Ja, wie geht das denn? Wie kann er uns einen Frieden geben, der unseren Verstand übersteigt? Das ist, wenn wir in einer Situation sind, die nun gar nicht friedvoll aussieht, dass wir trotzdem uns geborgen wissen in Gott. Und das ist mehr, als man verstandesmäßig erklären kann. So, ihr merkt, im Leben mit Gott ist der Verstand nicht das Maß der Dinge, sondern unser Vertrauen zu unserem Herrn ist das Maß der Dinge. Der Salomo ist ein schlauer Mann. Der hat viele gute Sprüche gesagt. Der hat gesagt, wer auf den Verstand vertraut, ist dumm. So, das klingt ja erstmal wie ein Widerspruch. Im Original heißt es, ist ein Tor. Aber da es keine Tür ist, habe ich mir das mal übersetzt. Also, der ist dumm, ist ein Dummer. Der auf seinen Verstand vertraut, ist dumm. Geht mal raus und sagt das mal irgendjemand, dass wer auf seinen Verstand vertraut, dumm ist. Das heißt, nee, genau das Gegenteil. Der seinen Verstand einsetzt, der ist klug. Aber hier geht es darum, vertraue ich auf meinen Verstand? Nicht setze ich ihn ein. Wenn ich auf meinen Verstand vertraue, dann gebe ich ihm einen Stellenwert, der ihm nicht gebührt. Und ich sage, mein Verstand, meine Vernunft ist das Maß der Dinge. Und da sagt der Salomo in den Sprüchen, das ist dumm. Wer aber in Weisheit lebt, der wird entkommen. Das heißt, der in Weisheit lebt, ist derjenige, der in der Beziehung zu Gott lebt und sagt, da gibt es eine Wahrheit, die habe ich nicht vollständig in meiner Wirklichkeit, die habe ich auch in meinem Erleben nicht vollständig drin, aber ich weiß, in meinem Kopf, in meinem Verstand weiß ich, wie Gott ist. Und dieses Wissen wird zu einer Gewissheit im Herzen. Das ist dann nicht mehr verstandesmäßig, sondern das hat was mit tiefem Vertrauen zu tun. Eine Gewissheit im Herzen zu haben, hat was mit tiefem Vertrauen zu tun. Ich glaube, dass Gott sogar den Verstand verfinstert. Ich hatte eine Bibelstelle drin, aber das wäre zu lang geworden, wenn wir darauf eingegangen wären. Dass Gott ganz bewusst sagt, ich lasse die Leute einfach mal nicht mehr verstehen. Weil die nämlich gegen mich sind. Die verstehen einfach mich nicht mehr. Und das sollen sie auch nicht. Ich will nicht mehr, dass die mich verstehen. Weil die alles über ihren Verstand klären wollen. Ich möchte, dass die mir vertrauen. Und ich selber habe mir die Erfahrung gemacht, als ich Jesus mein Leben gegeben habe, dass ich plötzlich verstanden habe, was da stand in der Bibel. Ich habe vorher die Bibel gelesen und glaub mir, ich habe nicht verstanden, was da stand. Also die Geschichten waren schon irgendwie in sich schlüssig so, aber ich habe nicht wirklich verstanden. Ich habe nicht wirklich verstanden. Das habe ich erst, seitdem ich den Autor im Herzen habe, der mir erklärt, was da steht. wo Vertrauen da ist. Seitdem kam auch Verständnis. Gott lässt, sie ist auch da eifersüchtig, der lässt sich auch nicht diese Position von Gott nehmen durch unseren Verstand. Das macht er nicht. Wir gucken uns aber an, gleich noch zum Schluss, dass genau das ja unsere Zeit ausmacht, ne, dass unser Verstand so einen hohen Stellenwert hat, auch wenn wir unterwegs sind, an Schulen oder Bildungseinrichtungen oder im normalen Leben. Wir werden immer wieder für dumm gehalten, weil wir vertrauen. Obwohl das mit unserem Durchdenken nicht unbedingt was zu tun hat. Menschen kommen einfach zu anderen Ergebnissen, wenn sie andere Voraussetzungen haben. Und wir Christen sollten, weil wir andere Voraussetzungen haben, auch mit unserem Denken zu anderen Ergebnissen kommen. Das finde ich irgendwie logisch. Alles andere wäre merkwürdig. Wer sich auf seinen Verstand verlässt, der vergisst, dass es weitaus mehr Dinge gibt, die wir nicht verstehen, als die wir verstehen. Ich denke auch, unser Gehirn ist, ich habe das schon mal irgendwie gesagt, als Vogel darf ich das sagen, wir haben ein Spatzengehirn verglichen mit dem, was Gottes Weisheit ausmacht. Ja, also wir müssen einfach so demütig sein und sagen, wir sind sehr begrenzt. Wir sind sehr begrenzt. Und gewisse Hilfsmittel bringen uns nur, wie Messtechnik oder sowas, die bringen uns nur bedingt weiter. Aber Weisheit hat dagegen die Bereitschaft zu akzeptieren, dass es diese Grenzen gibt. Und Weisheit sagt deswegen, ich begrenze mich nicht auf Logik oder Wissenschaft oder Erklärbarkeit. Weisheit lebt mehr in einem demütigen Warten auf die Offenbarung Gottes, dass er es erklärt. Ja, aber warum stehen wir, wo wir stehen und wieso hat der Verstand so eine große Rolle? Ich glaube sicherlich, das hat was mit unserer Entwicklung hier im Westen zu tun, griechisches Denken, Epoche der Aufklärung, interessanterweise gab das ja schon eine Prophetie im Alten Testament dazu. Und zwar prophezeit der Prophet Daniel im 8. Kapitel seines Buches, dass ein Mensch aufstehen wird, also es ist erst so ein Bild von einem Ziegenbock und einem Widder, die miteinander kämpfen und Hörner haben und was ist, sehr bunt beschrieben, könnte man lesen. Und dann sagt er, der Daniel, ich verstehe das alles nicht, und dann hörte er eine Menschenstimme, die zu ihm sprach, oder die rief und sprach, Gabriel, der Engel Gabriel, erkläre diese Erscheinung. Lass ihn diese Erscheinung verstehen. Dann lese ich mal ab Vers 23. Am Ende der Königsherrschaft, wenn die Abgefallenen das Maß vollendet haben, wird ein König aufstehen mit hartem Gesicht und erfahren in Manipulation. Und seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht. Also diese Macht ist ihm gegeben. Und er wird entsetzliches Verderben anrichten und er wird erfolgreich sein und handeln. Und er wird die Starken und das Volk der Heiligen vernichten. Und wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein mit Betrug in seiner Hand. Und er wird in seinem Herzen groß tun und unversehens wird er viele vernichten. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er sich auflehnen, aber ohne eine Menschenhand wird er zerbrochen werden. Ich bin überzeugt davon, ohne mal zu sehr auf die Symbolik da einzugehen, dass hier die Endzeit beschrieben ist, eine Zeit, in der wir uns bewegen und das Kommen des Antichristen beschrieben ist. Entsetzliches Verderben, Kampf gegen die Heiligen, Auflehnung gegen Jesus und letztendlich von Gott zerbrochen. Und das Interessante an diesem Menschen ist, er wird dadurch Macht kriegen, weil er extrem gut argumentieren kann. Super vernünftig. Einen ganz, ganz starken Verstand. Wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein, mit Betrug in seiner Hand. Und da sehen wir schon, wenn Verstand eine Position kriegt und ein Herz des Betruges dahinter steht, kann da ganz viel Schaden mit angerichtet werden. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht in die Falle treten, zu sagen, wie uns überall deutlich gemacht wird, der Verstand ist das Maß der Dinge. Nein, er ist es nicht. Denn dann werden wir in eine solche Falle treten und viele werden in die Falle treten, dass, weil der Mensch, der da kommen wird, erfolgreich ist und wegen seines Verstandes erfolgreich ist, es für richtig gehalten wird, was er tut. Gott hat uns den Verstand gegeben, unser Haus zu befestigen. Das ist die Funktion des Verstandes und der Vernunft. Und dieses Haus ist auf Weisheit gebaut und in Erkenntnis erfüllt. Also, Der Verstand hat eine klare Funktion in unserer Beziehung zu Gott. Und ihr kennt, ich habe angefangen mit der Geschichte von der Hütte, diesen Mike oder Mac, der seine Tochter verloren hat und mit dieser Frage einfach vor Gott nicht klargekommen ist und dann in diesem Wochenende extrem viel erlebt hat und eigentlich keine logischen Antworten gekriegt hat, sondern er hat Liebe empfangen. Der hat Barmherzigkeit Gottes verstanden. Der hat Mitgefühl verstanden. Der hat keine Argumente bekommen, weil Argumente helfen nicht. Merke ich ganz oft in der Seelsorge. Da komme ich dann mit meinem Lösungsansatz und mit meinem Verstand und denke, ja, so und so und zack, zack, zack. Und dann ist demjenigen geholfen. Demjenigen ist überhaupt nicht geholfen. Der will erstmal gehört werden. Der will erstmal wahrgenommen werden. Der möchte erkennen, er ist nicht alleine. Und all solche Aspekte von Empathie, von Barmherzigkeit sind so wesentlich. Und so ist unser Gott. Der antwortet nicht immer logisch. Der antwortet manchmal völlig anders, als wir das erwarten. Lassen wir uns überraschen von seinen Antworten. Und ich habe, wie gesagt, mit der Geschichte der Hütte angefangen. Und in der Bibel gibt es ja auch so eine Geschichte von jemandem, der echt geschlagen worden ist vom Schicksal. Das ist der Hiob. In einem viel größeren Maße. Und der Hiob kommt, der Hiob hatte ja auch Freunde. Und die Freunde wussten ja auch alles zu erklären. Ne? Die haben gesagt, oh, du bist aber sündig und deswegen passiert dir so viel Schlechtes. Und das ist ja irgendwie Gottes Strafe. Und allerlei Erklärungsversuche. Nichts davon hat gestimmt. Und Hiob selber hat mit Gott da gerungen. Und ist am Schluss, ganz am Ende, zu einem Ergebnis gekommen. Und das lesen wir mal. Hiobs Erkenntnis. Da heißt es, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? Rhetorische Frage. Gott ist das. So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind, und die ich nicht kannte. Höre doch, ich will reden. Ich will dich fragen. Und du sollst es mich wissen lassen. Vom Hören und Sagen habe ich von dir gehört. Aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Der Hiob ist am Ende dieser gesamten Zeit dazu gekommen, dass er gesagt hat, meine Argumente, meine Meinung, mein Verstehen, oder auch das, was die Leute über mich sagen, die Freunde sogar, vermeintlich die Freunde über mich sagen. Alles, was da ist an Erklärungen, es ist dir untergeordnet. Es muss nicht unbedingt stimmen. Aber jetzt sollst du es mich wissen lassen. Der trifft eine Entscheidung, der sagt, Gott, erkläre du mir die Dinge. Ich will sie mir nicht selber erklären. Ich will sie mir auch nicht nur von Menschen erklären lassen, sondern möchte von dir hören. Ich möchte mit meinem Auge dich sehen. Ich möchte eine Antwort aus erster Hand haben. Du weißt, ich brauche was für meinen Verstand. Und das sage ich Gott ganz oft. Ich brauche eine Erklärung. Brauche ich wirklich oft. Und Gott sagt, gebe ich dir oder gebe ich dir nicht? Ich bin immer noch der Herr. Und ich muss es lernen, damit umzugehen, wenn ich keine Erklärung kriege. Aber Gott nimmt das ernst, wenn wir für unseren Verstand eine Antwort brauchen. Deswegen ist das überhaupt nicht verwerflich und findet ihr in der Bibel auch nicht, wenn die Leute zu Gott gekommen sind und ihn gefragt haben, warum? Da kann Gott wunderbar mit umgehen. Da hat er überhaupt kein Problem mit. Wo er ein Problem mit hat, ist, wenn die Leute sagen, ich weiß warum. Damit hat er ein Problem. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht. Abschließen möchte ich mit einem Wort, was Paulus an die Epheser geschrieben hat. Darum hat mir der Herr aufgetragen, euch zu sagen, lebt nicht länger wie Menschen, die Gott nicht kennen. Ihr Denken ist verkehrt und führt in die Leere. Ihr Verstand ist verdunkelt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Und ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Dem Paulus ging es mit Sicherheit nicht darum, irgendeine Front von Gläubigen und Ungläubigen aufzubauen, sondern deutlich zu machen, dass, was ich schon gesagt habe, wenn wir Gott kennen, wir andere Voraussetzungen haben, die Wirklichkeit zu bewerten, als wenn wir Gott nicht kennen. Ja? Und ich möchte uns jetzt einladen, zu beten. Und zwar möchte ich uns einladen, die Dinge demütig vor Gott zu bringen, die wir in unserem Leben nicht verstehen. Und ich weiß, da gibt es bei jedem irgendwas, was er nicht versteht. Warum ist eine Entwicklung mit meinen Kindern in meiner Familie so schwierig? Wieso klappt das mit dem Ehemann oder der Ehefrau nicht so richtig? Wieso habe ich immer wieder Stress mit Leuten? Warum ist mir gerade das und das passiert? Warum? Es gibt so viele Fragen. Ja? Wieso habe ich immer so viel Pech? Wieso widerfahren mir die Dinge, die mir widerfahren? Ich möchte, dass wir uns mal vor Gott demütigen und sagen wie der Hiob, mein Denken darüber ordne ich dir unter, Gott. Und ich möchte gerne alles abgeben, was ich nicht verstehe. Und irgendwie geht es schon darum, die Spannung zu entspannen. Aber wir machen das auf die richtige Art und Weise. Wir verändern nicht die Wahrheit, sondern wir bewegen uns auf die Wahrheit zu. Wir bewegen uns auf Gott zu und bitten ihn darum, dass er uns die Dinge nimmt und einen Frieden gibt, der unseren Verstand übersteigt von den Dingen, die wir nicht verstehen. Darf ich euch dazu einladen? Lass uns das mal machen. Ich möchte jetzt einfach mal eine Zeit haben, wo wir jeder für sich Gott die Dinge mal formulieren kann, im Stillen, die er absolut nicht versteht. Eine Strategie im Leben ist ja die, dass man den Teppich hochmacht und die Sachen, die man nicht versteht, unter den Teppich kehrt. Das sagen wir so in Deutschland. Also ihr wisst, was ich meine. Dass man die Dinge verdrängt, die man nicht erklären kann, dass man die Dinge verdrängt. Ganz schlechte Methode. Weil die kommen irgendwann wieder vor. Die Fragen, die nicht geklärt sind, die sind eben nicht geklärt und die bleiben auch nicht geklärt, sondern die werden immer wieder sich irgendwann stellen. Muss nur die Situation entsprechend sein. Also lasst uns nicht diese Zeit jetzt nehmen, die Dinge, ist nicht so schlimm oder so, sondern Herr, ich verstehe das nicht, warum ist das so? Ich möchte das aber nicht zum Maß der Dinge machen, dass ich die Dinge verstehe. Und ich kann dir auch keine Antwort abfordern im Sinne von, du musst. Du bist immer noch Gott und ich möchte die Dinge vor deine Füße legen. Und berühre mich auf eine Art und Weise, wie du das für richtig hältst. Und dann wird meine Seele gesund werden. Dann werde ich zufrieden sein. Das lass uns mal tun. Und dann kann sein, dass das Dinge sind, die jetzt im Geist hochpoppen, die ihr bis jetzt eben unter den Teppich gekehrt habt. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass du hier mit einem sehr aktuellen Problem sitzt, wo du sagst, da habe ich mal eine Anfrage. Ich weiß nicht. Herr, ich verstehe das nicht. Dann lass uns damit zu Gott kommen. Das ist der einzige wirklich richtige und gute Weg, den ich so in der Bibel erkenne. Okay. Ja, Vater, wir stehen so vor dir und sind herausgefordert, einfach mal zu kapitulieren und unseren Verstand beiseite zu legen, der so viele Fragen hat, warum Veränderungen im Leben nicht so geschehen, wie sie geschehen könnten. Warum sie bei anderen geschehen, aber bei mir nicht. So viele Fragen, wie so Sachen sich entwickeln, wie sie sich entwickeln. Ja, und ich bete, dass du, wenn wir uns an dich wenden, es schaffen, auch unseren Zorn und unsere Zweifel, unser Unverständnis, unsere Anklage auch vielleicht gegen dich, dass wir die wirklich loswerden und dass wir wirklich frei werden, indem wir unserer Vernunft, unserem Verstand den richtigen Platz zuweisen. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt durch die Reihen gehst, Heiliger Geist, und uns tief in unseren Herzen berührst. Und dass wir in den nächsten Tagen lernen bei dir, was es bedeutet, unser Denken zu erneuern, zu reflektieren darüber, ob wir dich in unseren Betrachtungsweisen drin haben oder eben nicht, ob du maßgeblich bist oder nicht. Ja, ich möchte dich bitten, dass du uns mit deiner Präsenz, mit deiner Gegenwart segnest und wir auch immer die Antwort zuerst bei dir suchen. Lehre uns zu hören auf dich.